Willkommen zum Fearless Patched Debrief. Diesmal sprechen wir über die Folge mit dem Michael, also schwerpunktmäßig über zwei Bereiche, die den Michael in seinem Leben begleitet haben und die auch Schwerpunkt der Folge waren. Das war einerseits seine Zeit auf einer Brennpunktdienststelle in der damaligen Polizeiinspektion Kärntner Torpassage. Das ist der Bereich bei dem U-Bahn-Knoten in Wien vom Karlsplatz, also die U-Bahn-Station Karlsplatz, wo die U1, die U2 und die U4 zusammenkommen und was ein absoluter Drogen-Hotspot in den 90ern und frühen 2000ern waren. Und das Zweite, was schwerpunktmäßig natürlich in dieser Folge Thema war und warum ich den Michael auch in erster Linie eingeladen gehabt habe, war die Zeit, die er beim Entminungsdienst verbracht hat und dort insbesondere die Beseitigung, Bergung und auch im gegebenen Fall Vernichtung von Kriegsmaterial und die besondere Herausforderungen, die durch die Entschärfung oder die Abtransporte von Fliegerbomben passieren. Ich wurde von euch gebeten, dass ich vielleicht auch ein bisschen immer einen Kontext herstelle, insbesondere beim Debrief. Ich versuche das jetzt einmal. Und zwar dahingehend, dass mich in dieser Folge besonders wieder interessiert hat, was schon auch in anderen Folgenthemen war. Insbesondere auch beim Armin haben wir das letzte Mal besprochen, was das erste Debrief war. Risikoabwägung und kalkulierbares Risiko. Ich kenne Michael schon eine Zeit lang. Wir haben einmal gemeinsam den Einsatztrainerkurs gemacht vor vielen Jahren. Dort durfte ich ihn kennenlernen als einen sehr empathischen, netten Menschen, mit dem er auch durchaus privat über interessante Dinge sprechen konnte und der gleichzeitig aber auch eine sehr hohe Professionalität in der Situation an den Tag gelegt hat, was mit Sicherheit auch darauf zurückzuführen ist, wo er Dienst gemacht hat. Und wenn wir jetzt einmal den Kontext zum ersten Schwerpunkt nochmal herstellen, ich habe es jetzt gerade angesprochen, also der Karlsplatz, es gibt auch Dokumentation im ORF darüber, war wirklich eine Gegend in den 90ern, frühen 2000ern, wo man sich nicht gerne aufgehalten hat. Man ist dort durch eine langgezogene Passage gegangen, die es auch heute gibt, die war damals ein bisschen schmäler, es war ein bisschen schummriger, dunkler und auch, ich würde sagen, unangenehmer. Es gab irrsinnig viele Menschen, die offensichtlich der Suchtmittelszene zuzuordnen waren und sind. Es gab viele Obdachlose und es war schon so eine latent aggressive Stimmung auch überall. Gerade wie der Michael bin ich ja auch vom Land in die Stadt gekommen. Also ich bin aus Graz gekommen, der Michael ist wirklich aus dem Waldviertel gekommen. Und das war für mich auch damals schon so ein bisschen ein Bereich, wo du dich nicht wohlgefühlt hast. Und genau dort gab es eben eine Polizeidienststelle, die auch in meinen frühen Polizeijahren sehr berüchtigt war, dass dort viel passiert, dass dort viel los ist und dass die Kolleginnen und Kollegen, die dort Dienst machen, immer vor sehr großen Herausforderungen stehen. Die haben auch damals, das hat der Michael ja auch in der Folge beschrieben, wir hatten damals ja noch in Wien bis 2005 die grüne Uniform, dann später kam die blaue und am Karlsplatz haben die Kolleginnen und Kollegen wirklich diesen Einsatzoverall, den grauen, angehabt. Das war immer ein bisschen martialischer, sie durften auch den Einsatzstock tragen und es wirkte dort schon irgendwie so, dass es ein Pflaster ist, was mit gewissen Gefahren verbunden ist. Und so hat es der Michael ja dann auch beschrieben. Er hat relativ viele Amtshandlungen mit Schwerverletzten gehabt, mit Suchtgifttoten gehabt. Er hat unter anderem auch über zwei Mordversuche gesprochen, den einen, wo jemand in den Hals gestochen wurde. Und ein anderer Fall, der damals auch medial sehr präsent war, war eben jemand, der eine andere Person vor die U-Bahn gestoßen hat. Das ist zum Glück halbwegs glimpflich ausgegangen, die Person hat überlebt. Und der Michi war bei diesen ganzen Amtshandlungen dabei. Das heißt, damit war er konfrontiert und er war permanent eigentlich dort mit einer Situation konfrontiert, die sehr unsicher ist. Wir haben ja die Situation jetzt auch mal besprochen mit dem Robert vom Praterstern und auch mit dem Alex von der Dienststelle im Frankfurter Bahnhofsviertel Und diese Besonderheiten, wenn man mit suchtgiftkranken Menschen viel zu tun hat und welche Gefahren sich da auch für den einzelnen Polizisten, aber auch für die Umgebung ergeben. Dahingehend, dass diese Personen in gewisser Hinsicht unberechenbarer sind, dass man ihre Gestik, Mimik schwer einschätzen kann, dass relativ schnell eine Amtshandlung in hohe Aggression ausarten kann, dass spontane Angriffe passieren können und eben auch diese permanente Gefährdung durch ansteckende Krankheiten, die passieren können, wie beim Robert, dass man gebissen wird, dass man dann die Sorge hat, dass man vielleicht Probleme bekommt. Oder das Einfachste, und das war eigentlich auch was, was mir am Anfang meiner Polizeikarriere Kopfzerbrechen gemacht hat, warum ich mir dann auch so spezielle Handschuhe damals gekauft habe, Spritzen. Dass du in eine offene Spritze bei der Durchsuchung hineingreifst und die Person vielleicht Hepatitis C oder HIV hat und du dann entsprechende Maßnahmen setzen musst, die dich körperlich auch sehr belasten. Also die Nebenwirkungen auch von solchen Medikamenten, die man dann nehmen muss, um eine Ansteckung zu verhindern, sind massiv. Deswegen entscheiden sich auch viele Kollegen dagegen, wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist. Aber gleichzeitig auch diese psychische Belastung, dass du über Monate nicht weißt, habe ich mich angesteckt oder habe ich mich nicht angesteckt. Mit permanent getestet und irgendwann wird dann hoffentlich Entwarnung gegeben. Aber das führt ja auch dazu, dass die dich zum Beispiel auch von deiner Partnerin oder deinem Partner isolieren musst zu einem gewissen Grad, weil du unter Umständen eine ansteckende Krankheit in dir trägst. Diese Belastung nimmt da in diesen Berufen keiner ab. Und deswegen glaube ich auch, bei Michael, um jetzt auf die Folge auch zu kommen, wenn wir jetzt das Thema sehen, kalkulierbares Risiko, dass der Michael sehr gut beschreibt, dass du eine besondere Vorsicht an den Tag legst, dass du sehr auf die Eigensicherung schaust, dass du immer sehr aufmerksam bist und mit dem, was um dich passiert. Ich habe diese Beschreibung von ihm auch sehr spannend gefunden mit der alkoholisierten Dame, die dann im Mistkübel ein Fleischermesser mit einer 20 cm Klingenlänge dort versteckt gehabt hat und der Michael das zuerst einmal so gelöst hat, gesagt hat, tu uns die Hand aus, sie gehen weg von dort und er dieses Messer selbst dann sicherstellt, bevor er dorthin geht und unter Umständen eine Reaktion provoziert, die für ihn sehr gefährlich oder vielleicht sogar tödlich ausgehen könnte. Also dieses kalkulierbare Risiko ist permanent ein Thema dort. Man versucht es so gering wie möglich zu halten und deswegen sind diese Personen, glaube ich, auch sehr aufmerksam, gerade wenn sie auf solchen Dienststellen Dienst machen. Jede Kleinigkeit wird vielleicht noch ein bisschen anders betrachtet und du musst dich, glaube ich, dann auch wieder bewusst aus dieser Situation herausholen, damit du nicht permanent fast schon in so eine leicht paranoide Haltung kommst. Es ist aber trotzdem nachvollziehbar, dass wenn solche Amtshandlungen geführt werden, dass die Personen sehr auf ihre Eigensicherung schauen und dafür muss man, glaube ich, auch wirklich Verständnis haben. Wenn man einmal in eine Spritzen reingreift oder wenn jemand Blut auf den Tisch einer Dienststelle spuckt, der DBC hat, dann kommen schon Sachen mit rein, die dann tief ins Private gehen, die dir viele Sorgen und Probleme machen können. Ja, und auf dieser Basis ist der Michi dann irgendwann einmal zum Entminungsdienst gegangen. Er hat mir gesagt, das hat sich einfach ergeben, auch mit einem ehemaligen Kollegen, den er dort gekannt hat. Und er hat vorher damit eigentlich nichts zu tun gehabt. Nochmal kurz der Kontext zum Entminungsdienst. Wir haben in Österreich den Entschärfungsdienst und den Entminungsdienst. Der Entminungsdienst kümmert sich in erster Linie um die Beseitigung, Bergung und Vernichtung von Kriegsmaterial. Bis 1955 hat mir der Michael erzählt, also dahingehend, bis der letzte Besatzungssoldat Österreich verlassen hat. Es ist sehr oft einfach Munition zurückgelassen worden, ist dann irgendwann durch die Verwitterung ins Erdreich gekommen, kommt dann irgendwann rauf, dann wird es entdeckt, dann wird das abtransportiert und es geht von der kleinen Granate über Panzergranaten, Mörsergranaten bis hin dann zum wirklichen High-Level, was die Fliegerbombe darstellt. Und genau das war etwas, warum ich unbedingt diese Folge auch machen wollte. Wir haben die Situation in Österreich und in Deutschland immer wieder, wenn es Bauarbeiten gibt, gerade in Gegenden, wo viel Bomben abgeworfen wurden, Bahnhöfe, Verkehrsknotenpunkte. Dort werden regelmäßig Fliegerbomben gefunden und die müssen dann geborgen oder entschärft werden. Und dafür gibt es eben den Entminungsdienst. Und hier haben wir unterschiedliche Arten von Bomben. Wir sind kurz auch darauf eingegangen. Es gibt halt Bomben, die reine Sprengbomben waren, die abgeworfen wurden, um großen Schaden an Gebäuden anzurichten. Dann gab es auch Brandbomben, die vorher aufgesprengten Gebäude in Brand setzen sollten und dann auch provozieren sollten, dass möglichst viel Rettungskräfte kommen und die Feuerwehr zum Arbeiten anfängt. Und genau für diese Situationen gab es natürlich für die unglaubliche psychologische Wirkung, aber dann auch für die massiv tödliche Wirkung für Rettungskräfte oder jene, die dann den Bunker verlassen, Fliegerbomben, die nicht beim Aufschlag explodieren, sondern die einen sogenannten Langzeitzünder haben. Und dieser Langzeitzünder ist eben grob so aufgebaut, dass die Zündvorrichtung, also die die Bombe dann zur Explosion bringt, da gibt es eben eine chemische Flüssigkeit, die Metall auflöst und das passiert dann über einen gewissen Zeitraum. Sobald dieses Metall aufgelöst ist, wird ein Mechanismus freigesetzt, der dann die Fliegerbombe zum Explodieren bringt. Und diese Art der Fliegerbomben, wenn die nicht explodiert sind, irgendwann ins Erdreich gekommen sind und dann wieder rauskommen, stellen sie natürlich eine massive Gefahr dar, weil man absolut nicht einschätzen kann, wie weit ist diese Auflösung des Metalls und die mögliche Freigabe des Zünders oder der Zündvorrichtung schon fortgeschritten. Und das kann man, wenn man die Bombe findet, nicht feststellen. Soweit würde ich das jetzt einmal aus meinem Verständnis wiedergeben und aus dem, was der Michi auch im Podcast erzählt hat. Und wir haben es ja im Intro und wir haben es dann ja auch sehr detailliert besprochen, wenn der Michael halt dann erzählt, du findest so eine Langzeitfliegerbombe, also so eine Fliegerbombe mit einem Langzeitzünder und rennst einmal im ersten Moment weg und bringst die in Sicherheit. Und wartest mal vielleicht diesen Moment ab, ob sie vielleicht jetzt schon detoniert. Das Dramatische dabei ist, dass es wirklich ein Bereich, ein Arbeitsbereich ist, wo du seit den frühen 2000ern zwei Tote, getötete Entminungsspezialisten in Österreich gehabt hast und das war 2003 und 2010 drei in Deutschland, die beim Entschärfen so einer Fliegerbombe ums Leben gekommen sind, weil die eben in einem ungünstigen Zeitpunkt sich diese Zündvorrichtung sich dann eben freigegeben hat und die Bombe explodiert ist. Und das weißt du. Das heißt, wenn wir wieder jetzt sind, beim kalkulierten Risiko, du hast jetzt einen gewissen Bereich, den du selbst bestimmen kannst und der andere ist eigentlich sehr stark dem Zufall überlassen. Das heißt, das kalkulierte Risiko, das du dir da einschätzt, ist, was kann ich jetzt bestmöglich tun, um die Situation so zu meistern, dass ich sie im bestmöglichsten Fall überlebe. Und da geht es jetzt darum, sehr gut vorbereitet zu sein, Handgriffe zu setzen, die funktionieren, die eintrainiert sind, die durchdacht sind, eine Vorbereitung von einer kleinen Sprengladung, die dann an der Bombe angebracht wird, um die Bombe dann zur Explosion zu bringen in einem sicheren Bereich, Zündmaschine vorbereiten, Evakuierungsmaßnahmen zu setzen. Alles das muss im Kopf einmal ablaufen und passieren, bevor man dann wirklich das Go kommt und man vorgeht und diese Vorrichtung anbringt. Das heißt, ich kann das Risiko zu einem gewissen Grad ausschalten, indem ich meine eigenen Fähigkeiten und meine Vorbereitung bestmöglich umsetze. Aber dann ist das kalkulierte Risiko eigentlich schon ausgeschöpft, weil dann muss ich dort vorgehen. Oder ich muss in die Hosentasche greifen, weiß nicht 100%. Ich kann es vorher abklopfen, aber 100%, ich weiß nicht, ob ich in eine Spritzen greife. All das spielt in Michi seinem Leben einfach über so viele Jahre eine prägende Rolle, dass er sehr fokussiert an seine Arbeit rangeht, sehr fokussiert seine Vorbereitungen setzt, aber dann irgendwo auch zu dem Zeitpunkt kommt, wo die Entscheidung getroffen wird, ja, jetzt liegt es nicht in meiner Hand, wie das ausgeht. Ich bin aufmerksam, ich bin durchdacht und gehe zielstrebig jetzt darauf zu, aber ich muss es tun. Und dann tun sie das und es geht zum Glück auch gut aus, aber es ist immer im Hinterkopf, bei anderen ist es nicht gut ausgegangen. Ja, das würde ich mal sagen, ist so ein bisschen die Essenz dieser Folge, die Genialität jetzt wieder meines Gastes dahingehend oder auch den Leuten, die ähnliche Arbeiten verrichten, sei es beim Entminungsdienst oder sei es auch im Umgang mit suchtgiftkranken Menschen oder schwer einschätzbaren Aggressionen von Menschen, die können bestmöglich sich vorbereiten, die können gut trainieren, die können aufmerksam sein und die können dann gezielt an eine Sache rangehen, aber sie können nur einen Teil des Risikos kalkulieren. Schlussendlich müssen sie dann eine Entscheidung treffen, die in einen Bereich des nicht kalkulierbaren Risikos geht und sie tun es. Sie tun es, weil es irgendwer tun muss und sie es als ihre Aufgabe sehen und das auch nicht wirklich als große Heldentat oder als große Tat an sich sehen, sondern sie sehen es als ihre Aufgabe und sie machen es. Ja, damit würde ich sagen, schließen wir die vierte Folge jetzt schon des Debriefs. Danke auch für das Interesse an diesem Teil des Podcastes. Ich habe vor, das auf jeden Fall so für euch weiterzuführen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Es hat beim letzten Mal ein paar Anmerkungen gegeben, die mir zugesendet wurden, was vielleicht in diesen Debrief noch mehr hineinkommen könnte. Das war eben die Forderung eines besseren Kontexts. Gerne, wie gesagt, eure Meinung, eure Kommentare. Bitte, wenn ihr es nicht gemacht habt, sei es Spotify, sei es Apple, sei es YouTube, lasst ein Like da, bitte abonniert den Kanal. Und wenn ihr auch so mehr oder weniger in einem Community-Feeling den Podcast unterstützen möchtet, einen coolen Patch haben wollt und damit Sorge tragen wollt, dass das ein unabhängiges Projekt bleibt, dann klickt unten auf den Steady-Link und schließt gerne ein Abo ab. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche mit einem neuen Beitrag von Fearless Patched.